Meine heutige Geschichte handelt von einem Selbsttest. Ein Selbsttest mit dem Namen Predictor. Für den Selbsttest braucht man Urin. Er weist nämlich eine mögliche Schwangerschaft nach. Und das nicht beim Arzt, sondern zu Hause, so wie man es heutzutage kennt. Diese Erfindung des Heimschwangerschaftstests verdanken wir Margaret Crane. Was generell Schwangerschaftstests mit Amphibiensterben zu tun haben, das erzähle ich euch und Millie heute in der neuen Folge von Sister React. Also seid gespannt und hört rein. Das ist Sister React,
der True Story Podcast mit Information, Emotion und Reaktion.
Von und mit Millie und Christina. Hallo Christina. Hallo meine liebe Schwester. Heute ist ja meine Geschichte wieder dran.
Ja.
Und zwar hat meine Geschichte den Titel Hast du mal einen Dollar? Und zwar ist der Titel so, weil meine Protagonistin für ihre Erfindung eigentlich einen Dollar erhalten sollte, den sie aber nie bekommen hat.
Oh, das ist aber gemein.
Erzähl ich dir auch gleich warum. Meine heutige Geschichte handelt von einem Selbsttest. Und zwar von einem ganz bestimmten Selbsttest. Und deswegen wollte ich dich fragen, welche Arten von Selbsttests du kennst und welche du vielleicht sogar schon mal selber angewendet hast.
Selbsttest? Ich kann mich daran erinnern, dass es sogar mal, also ein Corona-Selbsttest, aber es ist halt ja tatsächlich etwas, was man, genau, womit man testen konnte, ob man Corona hat oder nicht. Ist das eine Form von Selbsttest, wie du es
Ja, genau. Genau. Also ein Selbsttest ist quasi ein Test, den man selber durchführen kann. Das ist die Definition des Selbsttests.
Ja, also genau, hört man schon im Wort, aber genau, also sowas wie ein Corona-Test, den man zu Hause einfach machen kann, ohne ärztliche medizinische Unterstützung.
Richtig, ja. Kennst du noch andere?
Schwangerschaftstest würde mir einfallen. Das ist ja auch sowas klassisch, was man zu Hause durchführen kann. Und sonst, ich musste im ersten Moment, als du Selbsttest gesagt hast, eher an so Online-Tests, so Persönlichkeitstests und so
denken,
die man ja auch quasi dann selbst durchführt. Ich glaube, viel mehr Selbsttests habe ich noch nicht durchgeführt. Nee. Und du?
Ja, auch ähnlich. Ne? Corona kennt man natürlich, hat man genug gemacht zu Hause. Schwangerschaftstests habe ich auch schon zu Hause gemacht. Viel mehr Tests wüsste ich jetzt auch nicht. Ich glaube, so, es gibt ja noch diese Selbsttests im Diabetes, dass man seinen Zuckerwert bestimmt. Aber den habe ich noch nicht gemacht.
Nee, ich auch nicht.
Ich zeige dir jetzt mal ein Bild von dem Selbsttest, in dem es in meine Geschichte geht. Und dann beschreib mal bitte das Bild. Und rate mal gerne, wofür der Test wo sein kann.
Okay. Also was ich sehe, ist, glaube ich, eine gelblich verfärbte Plastikschale, die leicht aufgeschoben ist, glaube ich. Es steht in Rot dick Predictor drauf. Der Predictor ist doch dann so Vorhersager wahrscheinlich, ne? Zu Deutsch. Und oben sind so zwei schwarze Kappen, eine etwas länglicher und eine sieht eher tatsächlich aus wie so eine runde Flaschenkappe von einer Colaflasche oder so. Und unten scheint ein Pulver drin zu sein. Das wäre jetzt so meine ersten Erkenntnisse. Und die Kappen und das Pulver dazwischen ist aber relativ viel Freiraum.
Und was denkst du, wofür der Test sein könnte?
Ja, ich bin jetzt auch eher medizinischen unterwegs. Also würde auch sagen, vielleicht für irgendeine Erkrankung. Ich frage mich, dieses Pulver, was das, wofür das ist. Also ich habe gerade überlegt, ob man da reinspuckt und hat irgendwie. Also ich sehe hier zum Beispiel kein nichts, wo ich denken würde, ah, das zeigt mir was an. Also wie beim Corona-Test, wo man ja in der Mitte dieses Feld hat, wo man dann diese Striche sieht. Hier ist nicht irgendwie ein Feld, wo ich sagen würde, ah, wenn das jetzt umschlägt, weiß ich das und das. Das finde ich interessant.
Also da ist kein Pulver drin, das kann ich dir schon mal sagen. Das sieht einfach auf dem Foto nur so aus.
Ach so, okay.
Ja.
Was ist das denn dann?
Vielleicht eine schlechte Spiegelung oder so.
Okay.
Sieht aus wie Sand. Kann ich genau sagen. Ja, du hast recht, sieht ein bisschen aus wie Sand, aber damit hat es eigentlich nichts zu tun.
Okay. Ich bleibe aber bei irgendeinem medizinischen Test. Mir fällt jetzt gerade keine schlaue Krankheit ein. Ebola.
Ebola. Also es ist tatsächlich keine Krankheit.
Okay.
Und du hast es auch gerade schon gesagt, es ist ein Schwangerschaftstest.
Ach, krass. Okay, wow.
Mit dem Namen Predictor. Und das heißt nämlich ganz genau, zur Vorhersage eines Merkmals herangezogene Variable.
Aha.
Oder halt einfach Vorhersage.
Vorhersage, ja.
Ja. Was denkst du, seit wann gibt es Schwangerschaftstests und wie ordnest du diesen Test in die Geschichte der Schwangerschaftstester ein?
Also wenn ich den sehe, würde ich sagen, der ist schon sehr alt. Altes Modell. Ich würde den so aus den 50er, 60er Jahren, würde ich den irgendwie zuordnen. Also 1950, 60 irgendwie so. Und würde denken, also ich weiß überhaupt nicht, wie das Ding funktionieren soll. Ehrlich gesagt, muss man da reinpinkeln auch. Das ist aber einer der früheren Schwangerschaftstests. Wobei ich ehrlich gesagt gerade merke, ich habe gar keine Ahnung davon, wie Frauen früher festgestellt haben, dass sie schwanger sind, außer dass sie ihre Tage dann vielleicht nicht mehr bekommen haben.
Also es passt perfekt, weil das werde ich dir gleich alles erzählen.
Ah, ich bin gespannt.
Also ich kann dir schon mal sagen, dass dieser Schwangerschaftstest, den du da auf dem Bild gesehen hast, nicht der erste Schwangerschaftstest ist. Er hat aber eine Besonderheit und diese Besonderheit hat Margaret Crane erfunden. Und dafür sind ihr ganz viele Frauen sehr dankbar.
Mhm.
Aber zuerst erzähle ich dir die Anfänge des Schwangerschaftstests. Und zwar, wie du schon hast vorhin gesagt, ja, muss man da reinpinkeln, ja. Der Urin einer Frau spielte beim Nachweis einer möglichen Schwangerschaft immer schon eine ganz besondere Rolle. Bereits im alten Ägypten versuchte man anhand von Urinproben eine eventuelle Schwangerschaft nachzuweisen. Und zwar wurde dafür der Urin einer möglichen Schwangerin über Getreidekörner gegossen. Und wenn diese dann austrieben, galt das als Indiz für eine Schwangerschaft. Aber du kannst dir natürlich vorstellen, dass dieser Test einen ganz schön auf die Folter gespannt hat, wenn man doch sehr lange warten musste, bis so ein Getreidekorn dann endlich mal getrieben ist.
Ja, stimmt.
Als Fun Fact, es gibt auch eine Studie aus dem Jahr 1963, die den Effekt von Urin auf das Keimen von Getreide getestet hat. Und das Ergebnis ist wenig überraschend. Der Getreidetest taugte nichts.
Das überrascht einen jetzt wirklich nicht so sehr.
Im späten Mittelalter wurde die sogenannte Harnschau, auch Uroskopie genannt, durchgeführt. Und diese Harnschau galt lange Zeit als das wichtigste diagnostische Verfahren überhaupt, und zwar nicht nur für Schwangerschaften. Mediziner und Heilkundige studierten ganz ähnlich, wie heutzutage Weinkenner das tun, eingehend die Farbe, Geruch und sogar den Geschmack des Urins. Ihre Analyse sagte nicht nur Schwangerschaften vorher, sondern auch eben andere Diagnosen. Und witzigerweise war das Harnglas, das war so ein bauchiges Glas mit einem langen und engen Hals, viele Jahrhunderte lang das Erkennungsmerkmal für Ärztinnen und Ärzte, wahrscheinlich gab es damals eine Ärzte, so wie es heute klischeemäßig das Stethoskop ist. Da hatten die immer so ein Harnglas quasi umgehängt.
Das ist okay. Können sich die Ärzte heute erfreuen, dass ihr zum Stethoskop auch wechseln durft.
Das ist eine klare Weiterentwicklung.
Ja, eine klare.
In den 1920er Jahren wurde dann die ersten Schwangerschaftstests entwickelt, die auf der Grundlage der modernen Medizin beruhten. Es waren biologische Tests und wieder spielte der Urin eine entscheidende Rolle. Denn bei diesen biologischen Tests injizierte man den Urin Tieren und beobachtete, was er bei ihnen auslöste. Den Anfang machte der sogenannte Mäusetest. Bei dem Test wurde der Urin einer Frau, einer Maus, unter die Haut gespritzt. Enthält der Urin das Schwangerschaftshormon HCG, dann reagieren die Mäuse innerhalb von 48 Stunden mit dem Einsprung. Wie du dir vorstellen kannst, waren diese Tests nicht wirklich alltagstauglich und auch nicht zu Hause alleine durchführbar. Zumal halt die Mäuse nach 48 Stunden obduziert werden mussten und auch diesen Test eben nicht überlebten. Man hatte dann relativ hohen Mäuseverschleiß auch. Circa 20 Jahre später wurde ein weiterer Schwangerschaftsnachweis entwickelt. Dabei wurde nicht einer Maus, sondern einem Krallenfrosch Urin oder Blutserum gespritzt. Daher bekam dieser Schwangerschaftsnachweis den Namen Froschtest. Das Ergebnis war das gleiche. Die weiblichen Frösche reagierten auf das Hormon HCG und begannen innerhalb von 12 bis 24 Stunden zu laichen, wenn die getestete Person schwanger war. Bei diesem Froschtest gab es einen entscheidenden Vorteil. Die Frösche überlebten diese Prozedur und konnten dann für den nächsten Test eingesetzt werden. Die mussten sich ein bisschen erholen, aber dann waren sie quasi wiederverwendbar. Schreckliches Wort, aber so war es. Was denkst du, wie geht die Entwicklung der Schwangerschaftstests weiter? Meinst du, es gibt weitere Tiere, die für den Nachweis genutzt wurden? Oder?
Ich hoffe für die Tiere nicht. Ich hoffe, es wurden keine weiteren Tiere eingesetzt. Ich hoffe, dass sie dann tatsächlich relativ schnell auf irgendwelche Marker umgeschwenkt sind, die das anders anzeigen konnten.
Mhm. Also erstmal geht es noch ein bisschen mit Tieren weiter, aber wir bleiben bei den Fröschen. Mhm. 1947 wurde der Froschtest weiterentwickelt. Hier wurden ebenfalls die Krallenfrösche benutzt, diesmal aber die Männchen. Dem Männchen wurde der Urin in den Lymphsack injiziert und wenn das Schwangerschaftshormon vorhanden war, setzten die männlichen Frösche innerhalb von 3 Stunden Spermien ab. Das war zwar immer noch kein Test, den man jetzt gut zu Hause am Küchentisch durchführen konnte, aber immerhin war nur die Zeit bis zum Schwangerschaftsnachweis stark verkürzt. Auch hier überlebten die Tiere und waren nach 2 Wochen Pause wieder einsatzbereit. Dieser Test war bis in die 1960er Jahre der wichtigste Nachweis zur Früherkennung einer Schwangerschaft. Er konnte zu der Zeit nicht nur bei Ärzten, sondern auch in Apotheken durchgeführt werden. Und daher wurden die Frösche, die häufig aus Südafrika importiert wurden, auch Apothekerfrösche genannt.
Süß.
Und jetzt erzähle ich dir noch was über die Nutzung von Apothekerfröschen. Diese Nutzung der Apothekerfrösche gilt als eine zentrale Ursache für das globale Amphibiensterben. Eine Studie aus 2019 besagt, dass es dadurch einen Bestandsrückgang bei mehr als 500 Amphibienarten gibt und ca. 90 Arten ausgestorben sind.
Wow.
Kannst du dir vorstellen, was die Apothekerfrösche damit zu tun haben könnten?
Also, du hast ja gerade erzählt, dass sie importiert wurden, quasi dann aus Brasilien?
Südafrika.
Südafrika, sorry. Das ist nicht Brasilien. Genau, und dann ist es, also ich weiß nur, es gibt ja dieses invasive Artenproblem, dass dann Arten, die eigentlich zum Beispiel jetzt nicht in Deutschland vorkommen, wie der Apothekerfrosch anscheinend, der dann aber hier importiert wird, dass der quasi anderen Arten den Lebensraum streitig machen kann. Oder dann auch plötzlich, ja, quasi sich gleich ernährt wie die anderen Arten, die haben dann weniger zu essen und so weiter. Das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass er ja quasi einfach anderen, also dass sie dann sich trotzdem hier in Deutschland vermehrt haben, also nicht alle in den Arztpraxen und sonst wo auf gehalten werden konnten, weißt du, dass sie sich einfach auch dann außerhalb vermehrt haben und dadurch anderen Arten den Raum streitig gemacht haben.
Ja, okay. Ja, guter Ansatz. Es ist tatsächlich was anderes. Die importierten Krallenfrösche waren oft mit einem bestimmten Pilz, dem Zitripilz befallen. Durch die weltweite Nutzung der Schwangerschaftstests durch die Apothekerfrösche wurden dann nicht nur die Frösche, sondern auch der Pilz überall verbreitet. Diese Krallenfrösche oder Apothekerfrösche sind immun gegen diese Pilze. Andere Amphibien aus anderen Bereichen der Welt waren es halt leider nicht.
Ah, also auch eine invasive Art, aber nicht der Frosch, ja, sondern nicht die Pilzart.
Genau. Und diese Epidemie, die der weltweite Froschhandel auslöste, gilt als das größte bisher durch einen einzelnen Erreger verursachte Artensterben.
Wow. Und das nur wegen Schwangerschaftstests. Das ist ja
nicht verrückt. Krass, ne? Ja, also die Epidemie heißt Chytridiomykose.
Okay.
Chytridiomykose. Ich habe das vorher nicht gehört. Ich fand das ganz interessant. Und ich meine, ich hatte vorhin gesagt, wenn man sich auch die Zahlen einmal vorstellt, 500 Amphibienarten, also Bestandsrückgang bei 500 Amphibienarten und ca. 90 Arten sind ausgestorben.
Das ist schon wirklich verrückt.
Wahnsinn, ne?
Ja. Wegen einer so der Froschart, die dann genau einfach auch woanders genutzt wird, als sie eigentlich heimisch ist, beziehungsweise des Pilzes. Aber krass, ja.
Ja. In den 1960er Jahren wurden die Frösche dann aber abgelöst durch immunologische Tests. Die Wirkung des Schwangerschaftshormons HCG wurde immer besser verstanden und die Schwangerschaftstests wurden im Laufe der Jahre immer sensibler und sind jetzt alle auf demselben Prinzip entwickelt. Sie weisen im Urin das Schwangerschaftshormon HCG nach. Wie der Froschtest mussten diese weiterentwickelten immunologischen Tests allerdings immer noch vom medizinischen Personal durchgeführt werden. Das heißt, für die Frauen war es immer noch sehr intim, unangenehm und mit langen Wartezeiten verbunden, weil man eben Termin brauchte und so weiter. Und da kommt Margaret Crane ins Spiel. Sie arbeitete in den 60er Jahren als Produktdesignerin für ein Pharmaunternehmen. Also deine Einordnung 60er Jahre, dieser Prototyp, das war schon ganz richtig. Der kommt nämlich so aus der Zeit. Und zwar betritt Margaret Crane mit 26 Jahren ihre neue Arbeitsstelle, Organon Pharmaceutics in New Jersey. Die ist eingestellt worden, um Kosmetikprodukte zu entwerfen. Lippenstift-Etuis, Kosmetikflaschen und so weiter. Sie hat keinen wissenschaftlichen Hintergrund, aber linst immer mal wieder gerne in die Labore ihres Arbeitgebers. Und dort sieht sie häufig relativ viele Reagenzgläser, die nebeneinander aufgereiht stehen. Sogenannte Schwangerschaftstests. Sie beginnt sich für die Durchführung der Schwangerschaftstests zu interessieren und beginnt zu begreifen, wie einfach die Anwendung dieser Tests ist. Das Präparat reagiert mit dem Urin und bildet nach kurzer Wartezeit einen sichtbaren Ring am Boden des Reagenzglas und fertig ist der Nachweis. Sie sieht das Potenzial, diesen Test auch zu Hause durchführen zu können. Das würde das Ganze für die Frauen wesentlich einfacher und intimer machen. Margaret Crane bastelt einen Prototyp, packt ihn in eine kleine Plastikschachtel, in der sie sonst Büroklammern aufbewahrt. Sie schreibt Predictor mit rotem Filzstift auf die durchsichtige Schachtel und packt auch die Utensilien wie Pipette und Reagenzglas in die Schachtel. Anschließend stellt sie ihren Vorgesetzten ihren Prototyp vor. Also das ist schon sehr gut beschrieben.
Ja.
Das war genau das Bild.
Ah, jetzt erkenne ich
auch die
Pipette. Ich habe gar nicht gesehen, dass da noch was unten dran ist an dieser schwarzen Kappe. Jetzt sehe ich das, wo du fasst.
Sie hat es dann eben ihrem Vorgesetzten vorgestellt. Und was denkst du, wie haben ihre Vorgesetzten auf ihre Idee reagiert?
Gute Frage. Also wenn sie schlau waren, haben sie gesagt, yo, mega gutes Produkt, das können wir super vermarkten. Da kriegen wir viel Geld, weil dann Frauen ja tatsächlich alleine zu Hause sowas durchführen können. Das machen wir. Aber irgendwie glaube ich, weil du auch dieses am Anfang gesagt hast, wie die Folge heißt, hast du mal einen Dollar, dass sie den Dollar ja nicht bekommen hat, dass vielleicht auch die Chefs gesagt haben, nö, was soll das, was machst du hier, du sollst dich um Lippenstift der Fies kümmern. So was brauchen wir nicht. Wir haben doch unsere Analysten hier, die machen das alle schon.
Ja, also ihre Vorgesetzten waren tatsächlich nicht begeistert von ihrer Idee. Und kannst du dir vorstellen, warum sie nicht begeistert waren?
Ja,
das ist nicht, du bist für Kosmetik-Lippenstifte-Design eingesetzt, sondern hat einen anderen Hintergrund.
Also vielleicht dann, dass sie ja quasi, also die haben ja die Analysen auch durchgeführt bei sich, ne?
Ja.
Mit Personal. Dass man das ja wegrationalisieren würde, wenn das halt die Frauen einfach alleine zu Hause machen könnten.
Daneben würde natürlich der Verkaufspreis stehen, wenn man das verkaufen könnte, so ein Heimtest. Aber ihr Hauptargument war tatsächlich, Frauen seien zu sensibel, um alleine und ohne ärztliche Betreuung von einer Schwangerschaft zu erfahren.
Ja, das habe ich ja natürlich jetzt wieder unterschätzt.
Du hast die Frauen überschätzt anscheinend.
Ich habe das Frauenbild unterschätzt. Zu der Zeit habe ich nicht mit einbezogen. Stimmt.
Ja.
Ja.
Also ihre Vorgesetzten hielten die Idee sogar für gefährlich. Die Frauen könnten doch hysterisch werden oder einen Nervenzusammenbruch erleiden, wenn sie das Ergebnis des Schwangerschaftstests ohne ärztliche Betreuung erhalten.
Ne? Ja, aber die Ärzte auch immer so sehr sensibel und empathisch dann auf die Frauen
hingegangen
sind. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Trotz ihrer Vorbehalte und Argumente waren sie anscheinend irgendwie doch von Margarets Idee ziemlich angetan und sahen ebenfalls das Potenzial ihrer Idee. Es wurde nämlich kurz nach ihrem Vorschlag des Prototyps ein Treffen mit ausschließlich männlichen Designern einberufen, die die Aufgabe hatte, ein Design für einen Heimschwangerschaftstest zu entwerfen. Und ob du es glaubst oder nicht, der Entwurf war voller Blümchen und Rüschen. Wahrscheinlich, um in dieser schweren Stunde damit die Seelen der Frauen zu streicheln.
Sich zu trösten.
Ja. Also eigentlich sind die Blümchen des Rüschen ist ja quasi dann der Ersatz für den ärztlichen Beistand.
Ja, das hilft mir auch immer sehr.
Als das Blümchen-Rüschen-Design vorgestellt werden sollte, bekommt Margaret Crane Wind von dem Treffen und platzt mitten in das Meeting. Selbstbewusst stellt sie ihr eigenes Testkit auf den Tisch. Ihre Strategie, den Schwangerschaftstest so simpel wie möglich zu designen, klar und zielstrebig, so wie die moderne Frau. Ihr Design macht das Rennen und Crane kann sich mit ihrem Produkt durchsetzen. 1969 meldet die Firma das Patent an. Margaret Crane, die Designerin, hat sich gegen die Männer in ihrer Firma durchgesetzt. Sie wird tatsächlich als Erfinderin des ersten Heimschwangerschaftstests eingetragen. Aber das hatte seinen Preis. Die Rechte für das Patent gab Margaret Crane an Organon Pharmaceutics für den symbolischen Wert von $1 ab, damit die Firma das Produkt auf den Markt bringen kann. Den Dollar hat Margaret Crane bis heute nicht erhalten.
Was für eine Frechheit.
Dafür hat sie aber unzähligen Frauen ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Organon Pharmaceutics beauftragte eine New Yorker Werbeagentur mit der Vermarktung des Heimschwangerschaftstests. Der Leiter der Werbeagentur war Iron Sturtevant. Organon Pharmaceutics wählte Kanada als Testmarkt und Margaret Crane und Ira wurden mit der Leitung des Projekts der Vermarktung betraut. Aufgrund der vielen Vorschriften der Food and Drug Administration, abgekürzt FDA, für medizinische Geräte dauerte es allerdings eine Weile, bis ihr Prototyp in den Vereinigten Staaten zugelassen wurde. Der von Margaret Crane entwickelte Schwangerschaftstest erhielt die FDA-Zulassung erst 1976. Bald darauf, ein Jahr später, kam Margaret Cranes Schwangerschaftstest auf den Markt, 10 Jahre, nachdem sie ihre Idee erstmals vorgestellt hatte. Er wurde auch tatsächlich als The Predictor vermarktet. Einer der Werbeslogans, den sie und Ira entwickelten, hieß: Jede Frau hat das Recht zu wissen, ob sie schwanger ist oder nicht.
Ja, das würde ich unterschreiben. Ich muss übrigens gerade daran denken, Christina, wenn das 76 erst war, dass unsere Mama gar keine Möglichkeit hatte oder auch Papa, also unsere Eltern quasi nicht testen konnten, ob sie wirklich schwanger sind.
Naja, unser Bruder ist ja 80 geboren, ne?
Der ist 80 Jahre alt.
Nee, 80 geboren.
Stimmt, 1980 geboren. Ja, stimmt.
Also vielleicht gab es das halt.
Stimmt.
Ja, genau, unsere Großeltern. Richtig, da musste ich auch drüber nachdenken.
Ich habe richtig dumm gerechnet und habe gedacht, ja, Mama, 53 geboren, die konnte es ja gar nicht nutzen. Aber stimmt, sie war erst ein bisschen später schwanger.
Also ich meine, wir können sie ja mal fragen, weil, weiß ich nicht, ne? Ich meine, jetzt müsste ich mal ganz kurz überlegen, aber ich glaube, das war das nicht so, dass vielleicht noch, dass unser Bruder nicht sogar schon ein älteres Geschwisterchen haben sollte. Vielleicht fragen wir sie da mal, wie sie die Schwangerschaft getestet hat damals, ob das nur beim Arzt ging.
Das machen wir.
Ja. Vielleicht musst du jetzt den Namen rauspiepen.
Das mache ich.
Okay. Also bis zum Tod von Ira im Jahr 2008 waren Ira und Margaret mehr als 40 Jahre lang Partner. Und sie haben sogar mit ihrem Erfolg ein eigenes Marketingunternehmen namens Ponzi & Weil aufgebaut. Und soweit ich das nachforschen konnte, gibt es das auch immer noch. Und sie steht da auch, glaube ich, immer noch als Director drin.
Cool. Also sie lebt heute noch.
Soweit ich es gesehen habe, ja.
Cool.
Erst 2012, also vor 12 Jahren, veröffentlichte die New York Times eine kurze Reportage mit dem Titel Who Made It? Und Margaret Crane erhielt endlich die gebührende Anerkennung für ihren Prototyp des Heimschwangerschaftstests, der vielen Frauen die Schwangerschaft erleichterte.
Gott sei Dank.
Das war meine Geschichte für heute über Margaret Crane und ihre Erfindung.
Ja, vielen Dank auch für den Abriss der Schwangerschaftstests. Das ist sehr interessant. Die arme Apothekerfrische, die so viele andere Arten umgebracht haben mit ihrem Pilz.
Obwohl sie es ja auch nicht wollten, ne?
Nein. Ach, jetzt Frosche ja eh nicht. Geschaut, die wurde auch gezwungen. Ja, cool. Vielen Dank für die Geschichte.
Ja, sehr gerne.
Über Margaret.
Ja.
Dann verabschieden wir uns für heute schon wieder. Hören uns beim nächsten Mal.
Bis bald. Macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.
Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da.
Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten.
Macht's gut.
Moderation: Christina Tiso und Melanie Vogelpohl. Musik: Till Tiso. Produktion: Melanie Vogelpohl.